Lieber Herr Lohse, meine Damen und Herren, ich möchte mit Ihnen einen Abend hier verbringen zu einem Thema, was auf den ersten Blick ein bisschen abstrakt ist, von dem ich Ihnen aber deutlich machen möchte, dass es uns eigentlich früher oder später alle angehen wird. Und ich will versuchen, die Sache so darzustellen, da ich davon ausgehe, dass wir ein ganz unterschiedliches Publikum hier haben, mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, die Sache verständlich darzustellen und auch relativ einfach anzufangen. Ich würde gerne mit etwas anfangen, was Sie wahrscheinlich alle so häufig gesehen haben, dass Sie es gar nicht mehr sehen mögen. Das ist die demografische Entwicklung unseres Landes. Die kann man sich nach meinem Dafürhalten gar nicht häufig genug vor Augen führen. Wenn Sie in das Jahr 1910 gehen, sehen Sie noch eine normale Bevölkerungspyramide, wo es sehr viele junge Menschen gibt, relativ wenige alte. Bis ins Jahr 2040 wird es uns gelingen, diese Pyramide auf den Kopf zu stellen. Haben wir alle 100-mal gesehen. Irgendwie hat man sich schon inhaltlich mental damit arrangiert, dass das sowieso kommt. Der Schweregrad dieser Entwicklung ist in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und ich nehme Sie mal mit nach Mecklenburg-Vorpommern, was ja gar nicht so weit weg ist von Hamburg. Und wenn Sie sich hier ansehen, den prozentualen Anteil der 65-Jährigen im Jahr 2020, und wir gehen mal ganz nach Osten, Sie sehen ausgeprägte Ost-West-Verschiebung, wir gehen mal ganz nach Osten in den Uckerando-Kreis, dann sind 2020 30% der Menschen, die da leben, älter als 65 Jahre alt. Und 2020 ist in unserem Land die übernächste Legislaturperiode. Das heißt, das ist praktisch politisch gesehen überhaupt kein Zeitraum mehr, über den wir da reden. Und das kommt ganz bestimmt. Jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Ich gehe mal mit Ihnen hier in das Herz des Landes. Wir gehen mal nach Demmin. Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen, dass das so eine kleine Hansestadt. Die hat gerade 12.387 Einwohner. Ist ganz ordentlich wieder aufgebaut worden. Und ich zeige Ihnen mal, wie die Bevölkerung in Demmin im Jahr 2030 zusammengesetzt sein wird. Das ist aus unserem Sozialministerium die Vorhersage, wie die Bevölkerung in Demmin sich 2030 gestaltet. Erstmal sieht man da sehr schöne historische Dinge, 40 Jahre nach der deutschen Einheit. Also da gibt es praktisch überhaupt keine Leute. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Kinder in Demmin. Und dann, was man sehr deutlich sieht, ist, dass es in 2030 praktisch nur noch alte Menschen geben wird und fast keine Jungen mehr. Und darüber kann man diskutieren, wie man möchte. Politik versucht uns manchmal deutlich zu machen, dass wir erfolgreich in dieser Gesellschaft altern sollen. Der demografische Wandel in dieser Gesellschaft ist ein komplettes, unabwendbares Desaster. Und wenn wir das intelligent gestalten, können wir dessen Folgen vielleicht ein kleines bisschen abmildern. Denken Sie daran, dass alle Sozialsysteme, die wir haben, alles, was unser Leben in diesem Staat ausmacht, hinsichtlich der Sozialsysteme, darauf basiert, dass junge Leute für ältere Menschen arbeiten. Wenn es keine Jungen mehr gibt, und das können Sie ja sehr schön sehen, wird dieses ganze System nicht mehr funktionieren. Ich rede heute Abend über einen ganz kleinen Ausschnitt dieses Systems, nämlich das Gesundheitssystem. Sie können sich ganz leicht vorstellen, dass das Gesundheitssystem, was wir haben, was nämlich genauso funktioniert, dass relativ viele Junge für relativ wenig ältere Menschen die Ressourcen aufbringen sollen, mit einer solchen Gesellschaft nicht mehr funktionieren kann. Und ich habe diesen Einstieg gewählt, weil ich glaube, dass hinter den ganzen Richtungen, die ich Ihnen heute vorstellen will, dieser personalisierten Medizin, ein ganz extremer demografischer, gesellschaftlicher Druck stehen wird. Wie wollen Sie denn darauf reagieren, auf eine solche Entwicklung? Da gibt es eigentlich eine ganz klare Schlussfolgerung. Der demografische Wandel wird zu erhöhten Anforderungen an unser Gesundheitssystem führen. Das glaube ich jedem einleuchtend. Es sind viel mehr ältere Menschen da. Die haben naturgegebenermaßen eine deutlich höhere Anzahl an Erkrankungen. Das heißt, der Druck auf das Gesundheitssystem wird eindeutig wachsen. Wenn Sie das kombinieren mit dem medizinischen Fortschritt, also Sie haben auf der anderen Seite viel mehr Menschen, die einer Leistung bedürften. Sie haben auf der anderen Seite einen kostenintensiven Fortschritt. Dann kann man daraus nur schlussfolgern, dass ich viel sorgfältiger, als ich das in der Vergangenheit getan habe, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen muss. Das heißt, dieser Ausdruck, eine neue, bessere Allokation von Ressourcen. Und daraus resultieren zwei Trends, die man sich auch ganz, ganz einfach überlegen kann. Was würden Sie machen, wenn Sie für so ein System verantwortlich werden? Sie würden zwei Dinge überlegen. Sie würden einmal überlegen, die ganze Bevölkerung länger gesund zu halten. Also ich würde was unternehmen, dass Leute länger gesund bleiben. Ich würde versuchen zu verhindern, dass Krankheiten entstehen. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung wäre, dass ich viel mehr versuchen würde, denjenigen, die wirklich davon profitieren, medizinische Leistungen zukommen zu lassen. Also es gibt zwei Megatrends. Das ist weltweit das Gleiche. Also auf der ganzen Welt überlegen Leute in die ähnliche Richtung. Und da, es gibt zwei Megatrends, die aus dieser Geschichte resultieren. Und einmal ist das, die in Richtung Prävention zu gehen, also vorbeugende Maßnahmen anzustreben, die Krankheitsentstehung und Entwicklung verhindern können. Und die zweite Richtung, die würde ich gerne heute Abend mit Ihnen besprechen, das ist die Möglichkeit einer Individualisierung oder Personalisierung. Das ist ein Synonym. Ich versuche, Therapieverfahren zu entwickeln, die viel mehr bisher auf einzelne Patienten zugeschnitten sind. Das heißt, die Idee ist, da gehe ich gleich nochmal darauf ein, dass man eine hohe Effektivität hat und möglicherweise reduzierte Kosten. Also zwei Wege, einmal ich verhindere Erkrankungen und einmal ich ordne die Leistungen, die ich erbringe, viel stärker als bisher einzelnen Patienten oder wahrscheinlicher einzelnen Patientengruppen zu. So, was ist denn personalisierte Medizin? Wenn man an der Uni arbeitet, muss man immer mit einer Definition anfangen. Die ist ein bisschen trocken, ich bringe sie trotzdem. Das Ziel ist, dass sie ganz moderne Diagnostik einsetzen und im Anschluss neue, auf Bedürfnisse von einzelnen Patienten oder Patientengruppen ausgerichtete Therapieverfahren zum Einsatz bringen. Und die sollen die Effektivität steigern, unerwünschte Effekte vermeiden und die Kosten reduzieren. Insbesondere den letzten Satz glaubt keiner. Alle, die das Gesundheitssystem ein bisschen verfolgt haben, wissen, dass es noch nie eine Innovation gab, die initial die Kosten gesenkt hat, sondern es ist immer das Gegenteil passiert. Deswegen sollte man aus meiner Sicht das, was da oben steht, das ist ein bisschen das Mantra der personalisierten Medizin, das hören Sie heute überall, dass das passieren wird. Es wird alles besser und es wird alles billiger. Sehr, sehr kritisch hinterfragen. Ich will auch versuchen, das zu tun. Ich würde versuchen, das mit Ihnen zu diskutieren. Ich würde auch gerne versuchen, Ihnen deutlich zu machen, wie schwierig das ist, das eigentlich rauszukriegen, ob am Ende des Tages tatsächlich irgendwas besser und billiger wird. Die Amerikaner sagen es wie immer einfacher, the right treatment for the right person at the right time ist das, was sie mit personalisierter Medizin gerne machen würden. Ist das eine Sache, die Überlegung, die sich auf Deutschland begrenzt? Ist das eine Geschichte, die rein akademischer Natur ist? Das würde ich gerne Ihnen zeigen, dass es auf keinen Fall auf Deutschland begrenzt ist. Dieser Herr, den Sie alle in seiner neuen Funktion als amerikanischen Präsidenten kennen, der hat noch als Senator einen kompletten Gesetzentwurf gemacht, was notwendig wäre, um in den USA personalisierte Medizin zu machen. Findet man im Internet, ist ganz schön, ich gehe nicht durch die Details durch, aber Sie werden ganz viele Sachen wiederfinden. Der Obama hat einen ganz kompletten Gesetzentwurf gemacht, wie man das amerikanische Gesundheitssystem umstrukturieren müsste, wenn man personalisierte Medizin machen wollte. Auch Deutschland ist nicht ganz so frei davon. Ich weiß, dass diese derzeitige Bundesregierung nicht so sensationelle Noten derzeit hat, aber wenn Sie mal in den Koalitionsvertrag gehen, unter die Gesundheitsforschung, finden Sie den Satz, wir ebnen den Weg für eine individualisierte Medizin. Das heißt, auch in Deutschland ist das in der Politik angekommen, was Obama ein paar Jahre vorher schon in einen Gesetzentwurf gegossen hat. Und die haben auch eine ganze Menge Geld. Oder sind dabei, eine ganze Menge Geld da reinzustecken. Das ist eine Seite vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die sich mit individualisierter Medizin auseinandersetzt. Und das ist eine der vier oder fünf Hauptrichtungen, in denen man Medizin in den nächsten Jahren weiterentwickeln will. Also auch in Deutschland hat man erkannt, dass das durchaus relevant sein kann. Und es ist nicht nur ein akademisches Thema. Deswegen habe ich dieses Bild eingeblendet. Einzelne Spieler, große Spieler in der Pharmaindustrie setzen voll darauf. Das Musterbeispiel ist Roche. Hoffmann La Roche entwickelt kein neues Medikament mehr, zu dem es nicht ein diagnostisches Verfahren gibt, mit dem man feststellen kann, in welchen Patienten dieses Medikament wirkt. Das heißt, hinter der ganzen Sache steht auch ein ganz erhebliches wirtschaftliches Interesse und eine Neuausrichtung von Industriezweigen, über die man auch den ganzen Abend reden kann, weil auch andere Teile reiner Diagnostikindustrie, wie zum Beispiel Siemens, ähnliche Überlegungen anstellen. Also, die Politik macht das, ist ein internationales Geschehen und die Wirtschaft macht das auch. Also könnte man eigentlich denken, das ist ein Thema, das ist ganz sicher positiv besetzt. Dem ist aber nicht so. Das wird in Deutschland extrem kritisch diskutiert. Und zwar, wir wissen alle, dass in Deutschland fast alles kritisch diskutiert wird, aber das hier, ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele, welches Ausmaß das erreicht. Hier ist die Süddeutsche Zeitung vom Juli, die von einer Mogelpackung spricht. Dann hat der Spiegel einen ganz großen Artikel gehabt, hieß das große Versprechen. Und in demselben Artikel hat zuerst der Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums, Herr Wiestler, gesagt, dass personalisierte Medizin zu einer neuen Ära der Krebsbehandlung führt. Und dann, ganz bisschen weiter unten auf der nächsten Seite, kommt der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, Herr Ludwig, und sagt, das Ganze ist unseriös und ethisch nicht vertretbar. Und das hat man relativ selten, dass Sie zu einem Thema eine solche Bandbreite von ganz positiven, ganz negativen Meinungen haben. Meistens stehen im Spiegel ja eher negative Meinungen, aber diesmal war sozusagen das ganze Spektrum ganz komplett abgedeckt. Und vielleicht macht es Sinn, sich eine eigene Meinung dazu zu bilden, was man mit dieser personalisierten Medizin machen kann. Und dafür würde ich diesen Abend gerne verwenden. Ich will Ihnen zeigen, dass es an und für sich nach dieser Einleitung und Problemstellung, dass man bestimmte Dinge braucht, wenn man das machen möchte. Dann würde ich Ihnen gerne zeigen, wenn Sie sowas in einen Klinikbetrieb übertragen wollen, was man dann machen muss. Und was mir extrem wichtig ist, was ich wirklich sehr gerne hier intensiv mitteilen möchte, ist, dass dieser ganze Ansatz mit ganz wichtigen ethischen Fragestellungen verbunden ist. Und wenn man die nicht beantwortet, kann man nach meinem Dafürhalten diese individualisierte Medizin auch nicht vertretbar betreiben. Und die Punkte gehe ich jetzt sukzessive durch. Einleitung und Problemstellung habe ich jetzt gebracht. Und ich sage mal ein bisschen was dazu, dass das eigentlich ein uraltes Thema ist. Wir haben uns schon lange darüber aufgeregt, dass in Deutschland zum Beispiel, wenn Sie Tabletten einnehmen, ich bin von Haus aus Pharmakologe, interessiere mich also für Arzneimitteltherapie, wenn Sie Tabletten einnehmen, dass eigentlich alle Leute, die eine Krankheit haben, in etwa die gleiche Dosis kriegen. Das wird fast gar nicht angepasst an die individuellen Bedürfnisse. Wir tun so, als wenn alle gleich wären, obwohl in Wirklichkeit die Bevölkerung, die behandelt werden muss, ganz starke Unterschiede zeigt. Und zwar natürlich von den Phänotypen her, es geht von Kindern über Schwangere bis zu Alten. Und Sie können sich vorstellen, dass sich die einzelnen Menschen in einer Gruppe voneinander sehr stark unterscheiden. Eine Gruppe alter Menschen kann ein ganz großes Spektrum an zum Beispiel erblich bedingten Variationen haben, die dazu führen, dass sie eben nicht gleich sind und dass man die sehr unterschiedlich behandeln muss. Das haben wir in der Pharmakologie schon ganz, ganz lange bearbeitet. Ich habe ja eine Arbeit aus meiner Zeit, aus Postdoc in den USA, da haben wir rausgekriegt, dass 10% der Bevölkerung ein bestimmtes Mittel gegen Herzrhythmusstörungen nicht abbauen konnten. Das hatte zur Folge, dass diese Leute, die man als langsame Metabolisierer bezeichnete, riesige Konzentrationen aufgebaut haben, obwohl die normale Dosen bekommen haben und dann letztendlich von einer Vergiftung bedroht waren, obwohl sie eigentlich nicht mehr bekommen haben als die anderen auch. Wir waren damals wahnsinnig stolz darauf, haben gedacht, wir haben jetzt was ganz Wichtiges gefunden, um Arzneimitteltherapie sicher zu machen. Das bestimmen wir in diesen einzelnen Menschen, ob die das abbauen können oder nicht. Und dann funktioniert das alles viel besser. Das hat sich leider in dieser Form nicht bewahrheitet. Es gibt extreme Unterschiede in den Plasmakonzentrationen. Die haben sich in diesem Fall aber nicht so in eine Wirkung übersetzt. Und das liegt daran, das habe ich mir mehr so als ein Memo hier gemacht, das will ich nicht im Detail erklären, wenn Sie eine hohe Konzentration haben, damit die wirkt, dann haben Sie zwischendurch so ein System, das kann man etwa dem elektrischen Licht vergleichen. Das heißt, Sie haben so ganz lange Leitungen, die sind vielfach verschaltet und an diesen Verschaltungspunkten wird das Signal immer ein bisschen verändert, sodass diese hohe Konzentration sich nicht notwendigerweise auch in einen ganz hohen Effekt übersetzte. Also das, was wir damals gefunden haben, von dem wir dachten, dass das ganz wichtig wäre, hat sich im Laufe der Jahre ein kleines bisschen relativiert. Es gibt aber Beispiele, wo das durchaus eine Rolle spielt, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ich habe mit ein paar Kollegen aus den USA in diesem Januar so einen Viewpoint-Artikel dazu gemacht, wo wir versucht haben, zusammenzufassen, was denn davon übergeblieben ist, von dieser alten Idee, dass wir alle unterschiedlich auf Arzneimittel wirken. Es gibt ein paar aktuelle Beispiele. Ich will Ihnen eins ganz kurz zeigen. Was ich für interessant halte. Und zwar deswegen, viele Menschen, die eine koronare Herzkrankheit haben, also eine Verengung der Herzkranzgefäße. Die bekommen da so kleine Metallröhrchen eingesetzt in die Herzkranzgefäße, sogenannte Stents. Und Sie können sich das ganz leicht vorstellen, wenn Sie in Ihrem schlagenden Herz so ein kleines Metallröhrchen haben und das Blut ganz schnell da durchströmt, dass dann die Blutplättchen an dieses Metallröhrchen stoßen, aktiviert werden und sich das Röhrchen wieder verschließen kann. Deswegen bekommen Sie Medikamente, die die Aktivierung dieser Blutplättchen verhindern. Und die Substanz, mit der Sie das machen, heißt Clopidogrel. Und dazu will ich Ihnen nur eine einzige Sache sagen. Dieses Clopidogrel, wenn Sie das einnehmen, also runterschlucken, ist von sich aus vollkommen inaktiv. Das muss in Ihrem Körper bioaktiviert werden. Wenn es bioaktiviert wird, verhindert es, dass diese Blutplättchen sozusagen die kleine Röhre im Herzen wieder verschließen. Wenn Sie aber von Ihren Eltern eine erbliche Variante geerbt haben, dass das in Ihnen nicht funktioniert, dann können Sie so viel von dieser Substanz einnehmen, wie Sie wollen. Dann wird aufgrund eines erblichen Defekts einfach nichts bioaktiviert. Und dann haben Sie ein wesentlich höheres Risiko, tatsächlich eine sogenannte Stentthrombose zu haben. Das ist hier dargestellt. Tage nach dem Einsetzen dieses Stents können Sie sehen, wenn man einen solchen erblichen Defekt hat, das heißt, Sie zu dem Prozentsatz der Bevölkerung gehören, die nicht in der Lage sind, diese Substanz nach Einnahme zu bioaktivieren, dann haben Sie ein viel höheres Risiko, einen Verschluss dieser Metallröhre zu bekommen. Das ist natürlich schlecht, wenn sich die im Herzen wieder verschließt. Also, wenn ich einen Stent hätte, was ich nicht habe, würde ich wissen wollen, ob ich diese genetische Variante habe, die diese Substanz nicht aktiviert. Also es gibt durchaus Beispiele, wo das ganz interessant ist. Aber wir mussten erkennen, dass diese Konzentration rein auf Arzneimittel, die mir als Pharmakologe natürlich nahe liegt, nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass Krankheiten viel komplexer und in einem größeren Umfeld betrachtet werden müssen als rein mit Blick auf die Pharmakotherapie. Und das haben wir mal versucht, so zusammenzufassen in einem Artikel, den wir kürzlich geschrieben haben. Man könnte sich das so vorstellen, dass wenn man Medizin personalisieren will, ist das wie so ein Puzzle, was man zusammensetzt aus individuellen Eigenschaften, aus der Krankheit, die der einzelne Mensch hat, aus den Medikamenten, die er bekommt, sodass der Pharmakologie-Teil nur so ein kleines Puzzlestückchen in dieser ganzen personalisierten Medizin ist. Und das würde ich im weiteren Verlauf des Abends mal mit Ihnen spielen wollen, dieses Puzzle. Wir würden uns mal darüber unterhalten, wenn wir sowas machen wollten, wenn wir Medizin personalisieren wollten, also wenn ich eine Therapie entwickeln wollte, die auf Einzelne von Ihnen zugeschnitten ist oder auf Gruppen von Ihnen zugeschnitten ist, was müsste ich dann denn wissen? Was wären die Voraussetzungen dafür, dass ich das machen kann? Die habe ich hier mal zusammengefasst. Einmal müsste ich als erstes wissen, was eigentlich normal ist. Wenn ich jemanden personalisieren will, der krank ist, müsste ich erstmal wissen, wie eigentlich eine Normalbevölkerung aussieht. Was haben die, wie sehen die aus, was haben die für Krankheiten? Dann müsste ich wissen, wie sich das in einer Gruppe erkrankter Menschen darstellt. Dann müsste ich von denen allen möglicherweise biologische Proben asserviert haben, um nachzugucken, ob bestimmte Faktoren, die im Rahmen einer Krankheit auftreten, diese Krankheit beeinflussen oder nicht. Ich müsste sehr gute Analyseverfahren haben und ich muss exzellent gut rechnen können, und sowohl auf der biologischen Seite als auch auf der medizininformatischen Seite. Ich sage zum letzten Punkt mal was, was glaube ich jeder versteht. Medizininformatik ist etwas, was in Deutschland komplett unterentwickelt ist. Wenn Sie heute in ein großes Klinikum, gehen Sie hier ins UKE, dann sind Ihre Daten, die Informationen über Sie in einer digitalen Form für immer in diesem Krankenhaus. Das gilt für Tausende von Patienten, die da hingehen. Das heißt, Sie haben einen riesengroßen Datenschatz in jedem modernen Krankenhaus. Der wird eigentlich nur genutzt, wenn Sie das nächste Mal kommen. Dann gucken die nach, was Sie beim letzten Mal hatten. Aber diese Informationen werden kaum genutzt für Forschungsaspekte. Die werden kaum genutzt dafür, dass man Konsequenzen aus dem zieht, was eigentlich in dem Krankenhaus passiert. Also Medizininformatik schlägt die Brücke zwischen der Routinebehandlung und dem, was wir forschungsseitig machen. Und es ist ganz, ganz bitter, dass Deutschland auf diesem Sektor der Medizininformatik ganz schlecht aussieht. Ich zeige Ihnen gleich mal ein bisschen, was man mit solchen Dingen machen kann. Aus bestimmten Gründen, hat natürlich mit der Stadt zu tun, aus der ich komme, zeige ich Ihnen ein bisschen was, wie man Daten aus seiner Normalbevölkerung erheben kann, weil wir das seit vielen, vielen Jahren gemacht haben. Gehen wir noch mal nach Vorpommern hier, in die Kreise Nordvorpommern und Ostvorpommern. Die sind jetzt umorganisiert worden. Wir haben da so eine Studie gemacht, die hört auf das Kürzel SHIP, das ist die Abkürzung für Study of Health in Pomerania, hat mit 4.300 Leuten angefangen, hat jetzt 10.000 Leute, geht seit 13 Jahren. Und ich würde mal sagen, dass wir über diese Menschen, die zufällig angesprochen worden sind, aufgrund einer Einwohnermeldeamt-Statistik, also sie sind völlig zufällig ausgewählt worden, da mitzumachen, wir wissen über die alles, glauben wir jedenfalls. Also, wir haben die ganz regelmäßig begleitet, alle 5 Jahre werden die eingeladen und ganz, ganz sorgfältig angeguckt. Über die Jahre gibt es so eine ganze Serie von Studien, das heißt, über diese Bevölkerung wissen wir sehr viel. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wie man auf die Idee kommen kann, da am Ende der Welt so eine Studie zu machen. Und das würde ich Ihnen auch gerne sagen wollen. Als Deutschland wieder vereinigt wurde, war die mittlere Lebenserwartung eines Menschen in Vorpommern 8 Jahre geringer als im Westen der Bundesrepublik. Das heißt, sie haben eine mehr als 10% reduzierte Lebenserwartung in diesem Teil Deutschlands gehabt. Die Bundesregierung wollte damals unbedingt wissen, warum das so ist, was die Faktoren sind. Deswegen hat man diese Studie aufgelegt. Wir haben es nicht rausgekriegt, aber ich zeige Ihnen eine ganze Reihe anderer Punkte, die wir mit dieser Studie erreicht haben. Mittlerweile hat sich die Lebenserwartung, das ist kaum bekannt, in den beiden Deutschlands mit einer ganz großen Rasanz angeglichen. Das ist einer der vielen Punkte, die bei den positiven Seiten der Wiedervereinigung völlig vergessen werden. Was passiert da? Was sind die Ziele? Wir würden gerne rauskriegen, warum Leute erkranken. Was also das Vorkommen, die Häufigkeit von Risikofaktoren Erkrankungen sind. Und wir wüssten gerne, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen. Also wie einzelne Risikofaktoren miteinander zusammenhängen, damit nachher eine Volkskrankheit rauskommt. Und das wird dadurch gemacht, dass alle Menschen, die da reinkommen, ganz sorgfältig befragt werden. Man nimmt den Blut ab, gewinnt daraus verschiedene Blutbestandteile, DNA. Viele Untersuchungen werden ganz sorgfältig durchgeführt. Hier ist so eine Blutdruckmessung, die absolut standardisiert erfolgt. Sie haben Echos, Sie haben Schilddrüsenmessungen. Sie gucken sich den Zahnstatus an, völlig vernachlässigt. Der Zahnstatus ist ganz eng assoziiert mit ganz vielen kardiovaskulären Erkrankungen und ist ein ganz großer Risikofaktor für das, was Menschen gesundheitsmäßig passiert. Und in der alternden Bevölkerung, ganz wichtig, wenn Sie Informationen über ältere Menschen haben wollen, die können nicht mehr in Ihr Studienzentrum kommen, dann müssen Sie mit Ihren Teams in die Häuslichkeit dieser Menschen gehen und wollen da aber Daten mit gleicher Qualität erheben wie in unserem Studienzentrum. Und das haben wir über die Jahre auch ganz gut geschafft. Da gibt es also einen riesen Datensatz. Dazu haben wir über die vielen Jahre immer wieder biologische Proben gesammelt, haben also einen ziemlich guten Überblick über diese Bevölkerung. So, dann waren wir vor 5 Jahren in der Situation, eine extrem gut charakterisierte Bevölkerung zu haben. Gleichzeitig kamen aber eine Reihe neuer Methoden, die ich Ihnen kurz vorstellen will, die für Personalisierung sehr wichtig sind, für die wir kein Geld hatten. Da haben wir uns mit anderen zusammengetan, mit Industriepartnern, das Land hat Geld dazu gegeben. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie man zum Beispiel Erbfaktoren bestimmen kann in einer solchen Bevölkerung. Ich zeige Ihnen ganz kurz, da ich davon ausgehe, dass Sie überwiegend keine Fachleute sind, wie man das heute machen kann, was moderne Methoden sind. Ich hoffe, dass die Leute, die davon was verstehen hier im Raum, nicht dadurch gelangweilt werden. Genetik stellt sich so dar, dass Sie die Erbsubstanz haben, die DNA, die wird in einen Zwischenboten übersetzt, den wir als RNA bezeichnen. Daraus entsteht ein Eiweiß und daraus entstehen dann Abbauprodukte. Das menschliche Genom, also alle Gene zusammen, sind gar nicht so viele, sind 22.800. Daraus entstehen aber 1 Million Eiweiße. Und das sind die, die eigentlich das machen, was in Krankheit und Gesundheit abläuft. So, jetzt unterscheiden wir uns im Wesentlichen dadurch, dass einzelne von diesen DNA-Abschnitten zwischen uns unterschiedlich sind. Das ist einer der Hauptunterschiede zwischen 2 Menschen, die hier sitzen, oder zwischen Ihnen und mir, dass in bestimmten Abständen einzelne von diesen Basen in der DNA variieren. Und wir haben lange uns bemüht, solche Dinge zu charakterisieren, dadurch, dass wir eine einzelne Variante uns angeguckt haben. Also bei dem Beispiel vorhin mit dem Arzneimittelabbau. Da gibt es eine Variante in der DNA, die dafür verantwortlich ist. Was uns aber eigentlich interessiert, sind alle Varianten, die uns unterscheiden. Und das kann man heute technisch relativ einfach machen. Und zwar sind das so Chips. Ich hätte mal einen mitbringen sollen, der ist etwa so groß. Da tun Sie einen Tropfen DNA drauf. Und dann wissen Sie alle bekannten Varianten, die in dem gesamten Genom sind, die uns beide hier unterscheiden. Und solche Art von Technologien können Sie auf Bevölkerungen anwenden. Und dann kriegen Sie Vorstellungen, warum bestimmte Volkskrankheiten mit bestimmten genetischen Varianten assoziiert sind. Und zwar nicht nur mit einzelnen Varianten, sondern mit einem Überblick über das gesamte Genom, also alle Teile, die wir bisher kennen. Das macht man folgendermaßen. Wir nehmen die Studie, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Wir isolieren aus den Probanden dort die Erbsubstanz, die DNA, unterwerfen die einer Chip-Analyse und können dann einen Zusammenhang finden, zum Beispiel zwischen Bluthochdruck und bestimmten genetischen Varianten oder Diabetes und bestimmten genetischen Varianten. Das haben wir auch gemacht. Das sieht so aus, was da rauskommt. Sie wissen, dass wir eine bestimmte Anzahl Chromosomen haben, die hier dargestellt ist. Und wenn ein Faktor verantwortlich ist auf einem bestimmten Chromosom, dann kommt so ein Signal. Das bezeichnet man als einen Manhattan-Plot. Warum? Weil im Gegensatz zu der Skyline von Greifswald diese Darstellung in etwa so aussieht wie eine Ansicht von Manhattan. Da kriegen Sie also über alle Chromosomen, über die ganzen Gene, die Sie haben, eine Übersicht, ob ein bestimmter Faktor zu einer Krankheit beiträgt. Damit haben wir uns relativ lange beschäftigt und konnten beitragen zu vielen Sachen, zu Blutdruck, Herzschwäche oder zu eingeschränkter Nierenfunktion. Und das war das Letzte, was da rausgekommen ist, dass genetische Varianten identifiziert worden sind, die hohen Blutdruck erzeugen können. So, das heißt, man war an einem Punkt, gut charakterisierte Studie zu kombinieren mit der Genetik, daraus wesentliche Erkenntnisse zu ziehen. Und dann hat uns noch ein weiterer Punkt interessiert. Wir hätten schon immer gerne mal in die Leute reingeguckt. Das heißt, wir hätten die gerne mal von innen gesehen. Und die Kombination einer solchen großen Studie mit einer Möglichkeit, in Leute reinzugucken, die Sie alle kennen, eine MRT-Analyse, haben viele wahrscheinlich schon mitgemacht. Ich war mal in so einem Ding wegen zu viel Joggen, habe ich mein Knie in so ein MRT gelegt. Die Kombination einer Bevölkerungsstudie mit einer MRT-Untersuchung, die gab es in dem Ausmaß bisher nicht. Und das haben wir gemacht, zusammen mit Siemens. Das heißt, wir haben mittlerweile deutlich über 3000 Probanden einer solchen Ganzkörper-MRT-Untersuchung unterzogen. Das heißt, wir wissen nicht nur, was sie die letzten 13 Jahre gemacht haben. Wir haben einen sehr guten Überblick über die erbliche Information. Wir können jetzt auch noch in die reingucken und können die Daten, die man dann bekommt, so weit miteinander abgleichen, dass sie dann wirklich eine detaillierte Information bekommen. Da kommen übrigens Sachen raus, an die wir so ohne weiteres nicht gedacht haben. Als ich wegen zu viel Joggen mit meinem Knie in diesem MRT war, bin ich fest davon ausgegangen, dass die Radiologen einen Überblick haben, wie normale Knie aussehen. Gehen sie wahrscheinlich auch alle. In Wirklichkeit haben die aber irgendwie nur 100 Sportstudenten von Siemens angeguckt und eine wirklich repräsentative Bevölkerung gibt es in den seltensten Fällen. Deswegen kommen aus dieser Studie interessante Sachen raus, die vielleicht Herrn Lohse interessieren. Zum Beispiel das MRT ermittelte Volumen einer Leber, was in einer Bevölkerung vorher nicht bekannt war. Ich hätte einen relativ hohen Betrag darauf gewettet, dass man das schon immer weiß, weil das einfach ein fundamentales Wissen ist, welches Volumen eine Leber im MRT hat. Das war in einer Population vorher nicht untersucht. Und es gibt jetzt so eine große nationale Kohorte in Deutschland und aufgrund dieser Greifswalder Untersuchung wird auch diese nationale Untersuchung, die 150.000 Menschen einschließen soll, die wird auch einen MRT-Teil haben, weil man gesehen hat, dass man sowas machen kann und dass man da sehr interessante Dinge rausbekommt. Also, diese Studie hat uns einen Einblick in eine Normalbevölkerung gegeben. Die hat uns damit ein Werkzeug gegeben, personalisierte Medizin möglich zu machen. Wenn man jetzt überlegt, wie man das Wissen, was man da generiert, in eine Klinik übertragen kann, haben wir relativ lange darüber nachgedacht und waren in der glücklichen Situation, dieses Projekt auflegen zu können. Heißt Ganymed, das ist das Akronym, das ist leider nicht mein Daumenabdruck, sondern ist aus dem Internet, heißt Greifswald Approach to Individualized Medicine, haben wir von der Bundesregierung 14 Millionen Euro gekriegt, von der Landesregierung 1,4, sodass wir über 5 Jahre 15 Millionen Euro haben, was für vorpommersche Standards wirklich Geld ist, um diese Überlegungen in einer universitären Medizin möglich zu machen. Also wenn Sie in unser Klinikum kommen, wollen wir die Voraussetzungen schaffen, Sie individualisiert behandeln zu können. Ich will Ihnen kurz zeigen, wie man sowas machen kann und was für Überlegungen dazu notwendig sind. Sie brauchen die Strukturen dafür, Sie brauchen gute Analyseverfahren, Sie brauchen Krankheitskohorten und Sie brauchen unbedingt einen Teil, der sich mit der Ethik auseinandersetzt. Ich springe da noch mal kurz hin zurück. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine Bevölkerung in einem NMR untersuchen, dann können Sie sich ganz einfach vorstellen, dass relativ viele Menschen, die dort untersucht werden, auch Befunde haben. Wie gehen Sie denn damit um? Jemand, der reingeht in das MRT, ist ein Proband. Wenn er einen wichtigen Befund hat, ist er hinter einem Patient. Das heißt, der ändert seine Rolle sehr stark. Die Beziehung zu seinem Arzt, der ihn als Proband sozusagen in dieses MRT gegeben hat und ihn als Patient rauskriegt, ändert sich völlig. Das heißt, man braucht unbedingt, wenn man solche Sachen machen will, eine ethische Begleitung und das ist ein ganz wichtiger Teil, auf den gehe ich nachher nochmal ein. Also das sind die Bereiche dieses Projekts und ich zeige Ihnen jeweils so ein paar Dinge, von denen ich denke, dass die wichtig und interessant sind. Eine Sache ist, wir haben in unseren deutschen Universitätsmedizinen eigentlich keine Möglichkeit, wenn wir viele Menschen individuell behandeln wollten und von allen Proben bräuchten, diese Proben irgendwo systematisch zu lagern. Wir haben deswegen im Rahmen dieses Projekts eine vollautomatisierte sogenannte Biobank bei uns im Keller unseres nagelneuen Uniklinikums aufgebaut. Und die Frage ist jetzt wahrscheinlich, was kann man damit machen? Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine klinische Chemie, das ist die Abteilung in einem Uniklinikum, die so die Blutabnahmen bearbeitet. Und es würde Ihnen gelingen, eine solche klinische Chemie, in der Tausende von Patienten am Tag behandelt werden, mit einer solchen Biobank zu verknüpfen. Was passiert dann? Dann passiert das, was ich hier aus Nashville zeigen kann, von einer befreundeten Arbeitsgruppe, in der ich selber lange gearbeitet habe. Dann können Sie sehr große Mengen an solchen biologischen Proben einlagern. Sie können sehen, dass Sie in ganz kurzer Zeit über 100.000 Proben eingelagert haben. Wenn Sie dann gleichzeitig eine elektronische Krankenakte haben, die Sie mit dieser Biobank verknüpfen können, dann können Sie auch sehr seltene genetische Varianten identifizieren in einer solchen Gruppe, die Sie normalerweise nie finden würden. Wenn Sie heute in ein Klinikum kommen und haben eine sehr seltene genetische, also erblich bedingte Variante, haben Sie eigentlich kaum eine Chance, dass jemand darauf Rücksicht nehmen kann, weil es einfach zu wenige Leute gibt, die in gleicher Form betroffen sind. Und das erreicht man durch diese hohen Zahlen. Und das ist eine Geschichte, die wir den Leuten in Nashville, in Greifswald gerade nachmachen. Sie brauchen innovative Methoden, von denen will ich Ihnen nur eine ganz kurz vorstellen. Was wäre denn das Interessante, wenn ich Medizin wirklich personalisieren will? Sie kommen in unser Klinikum, sprechen mit dem Arzt und im Hintergrund läuft ein Analyseverfahren, was so schnell und so komplex sein muss und so bezahlbar sein muss und so viel Informationen über Sie preisgeben muss, dass man das tatsächlich realisieren kann. Und eine mögliche Variante ist eine sogenannte Metabolomanalyse. Da hat man im Prinzip das, was ich gerade für die Bilder gezeigt habe, nämlich eine NMR-Untersuchung. Vorteil ist, dass Sie in ein solches Gerät einen unbehandelten Urin zum Beispiel reinstecken. Da kriegen Sie so ein komplexes Muster raus, was man bioinformatisch behandeln kann. Und dann können Sie Erbfaktoren, bestimmte Varianten, innerhalb weniger Minuten in einem individuellen Patienten identifizieren, feststellen. Das geht sehr preiswert, sehr schnell und hat einen ganz hohen Informationsgrad. Wir haben uns hier mit Faktoren beschäftigt, die für ein progredientes, also für ein fortschreitendes Versagen der Nieren verantwortlich sind. Sie können solche Manhattan-Plots machen, wie ich die gerade dargestellt habe. Sie können das am Ende auch noch ganz ordentlich publizieren. Und das führt dazu, dass Sie Methoden etablieren in Ihrem Krankenhaus, die Sie unmittelbar klinisch anwenden können. Das machen natürlich nicht nur wir bei uns, macht man auch in den USA. Das ist eine Studie, die dieses Jahr rausgekommen ist, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen will. Die haben in der Framingham-Studie, ist eine der größten solcher Studien weltweit, eine Möglichkeit gefunden, wie man vorhersagen kann, ob jemand in den nächsten 5 Jahren ein Diabetes kriegt, also eine Zuckerkrankheit. Und zwar auf der Basis ganz einfacher Parameter. Die haben 5 Aminosäuren gemessen, mit einer Methode, die ein bisschen anders ist als unsere. Das geht mit unserer aber auch zu machen. Und die können vorhersagen, ob in den nächsten Jahren jemand einen Diabetes kriegt. Das heißt, dann könnten sie wesentlich individueller auf Patienten eingehen. Finde ich eine phänomenal gute Publikation, die dieses Jahr rausgekommen ist. Und das zeigt, dass diese Personalisierung langsam im klinischen Bereich einfach machbar wird. Was sie dann unbedingt brauchen, sind Krankheitsgruppen, die man sich anguckt. Wir gucken uns ganz bewusst keine Krebserkrankungen an, weil bis jetzt diese ganze personalisierte Medizin fast nur tumorassoziiert ist. Und wir glauben, dass die wirklichen Volkskrankheiten, nämlich Herzkrankheiten, Diabetes und ähnliche Sachen, bisher überhaupt nicht untersucht werden in diesem Feld. Deswegen bauen wir große Patientenkohorten auf, die sich mit diesen Fragestellungen, Schlaganfällen und ähnlichen Sachen beschäftigen. Was wollen wir machen? Der Vorteil bei uns ist, wir können diese Patienten einschließen im Klinikum in gleicher Qualität wie in dieser Studie und können die dann ganz direkt miteinander vergleichen. Das heißt, Sie können sich hier eine Gruppe, sagen wir mal 60-jähriger Frauen mit einer bestimmten Erkrankung heraussuchen und wir finden genau die gleichen Kontrollen in unserer Studie, die genau gleich untersucht sind. Sie können dann Gesunde mit Kranken vergleichen und Faktoren identifizieren, die hier eine wesentliche Rolle spielen. Dafür brauchen Sie so ein paar Dinge, die es bisher nicht gibt. Ich sage das jetzt mal für unser Haus. Bei uns hing das, was Sie als Patient gefragt werden, total davon ab, durch welche Tür Sie reingekommen sind. Der Chirurg hat was ganz anderes gefragt als der Internist oder der Dermatologe. Eigentlich wäre es aber sinnvoll, wenn man für jeden Patienten in einer universitären Medizin einen Basissatz Informationen hätte, der auch für alle gleich und vergleichbar ist. Und so ein System haben wir bei uns eingeführt im Rahmen dieser Studie. Da gibt es so ein neu entwickeltes Mobile Information Capture System. Das ist im Prinzip so ein kleiner Computer. Jetzt können Sie fragen, warum das so ein bisschen russisches äußeres Design hat, warum das kein iPad ist. iPads sind nicht desinfizierbar und wenn sie runterfallen, sind sie in aller Regel kaputt. Dieses Ding hier können Sie desinfizieren, wenn Sie von einer Station in die nächste gehen und es ist relativ robust, deswegen haben wir das genommen. Und wir haben jetzt im Rahmen dieser Studie für alle Patienten die gleiche Basisinformation, völlig unabhängig, was sie für eine Erkrankung haben. Das heißt, wir wissen im Grundsatz erstmal über alle das Gleiche. Wir kombinieren das mit dieser Biobank, die ich Ihnen gerade dargestellt habe. Das heißt, wir haben zu jedem die Information und eine biologische Probe. Und dahinter liegt ein relativ großes System, was wir jetzt gerade entwickeln. Das ist so eine Forschungsplattform. Man nennt das ein Data Warehouse. Und die Idee ist, dass Sie am Ende die Daten, die bei uns sowieso in der Universitätsmedizin entstehen, dadurch, dass Patienten routinemäßig behandelt werden, mit diesen Studien, die ich gerade dargestellt habe, kombinieren und verknüpfen können. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, was man damit machen kann. Also in Deutschland haben wir erstens immer so ein bisschen so einen Horror vor dem Sammeln so großer Datenmengen. Und die nächste Frage ist, was kann ich denn damit machen? Und die dritte Frage ist, ob das nicht ein bisschen paradox ist, wenn ich am Ende individualisieren will und dazu am Anfang ganz große Mengen Daten sammeln muss. Ich will Ihnen mal kurz zeigen, was man damit machen kann. Wir können mit einem solchen Datensatz in der vorpommerschen Bevölkerung mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob ein Mensch in den nächsten, und zwar ein einzelner Mensch, in den nächsten 5 Jahren einen hohen Blutdruck bekommen wird. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, das kann ich auch. Ja, der raucht, der bewegt sich nicht, ist irgendwie übergewichtig und natürlich kriegt er dann einen hohen Blutdruck. Wenn Sie in solche Datensätze gehen und ein sogenanntes Data Mining machen, das heißt nach Zusammenhängen suchen, dann finden Sie auf einmal Faktoren, die wir bisher überhaupt nicht gekannt haben. Das heißt, es gibt 2 ganz einfache Parameter. Eins ist eine genetische Variante und eins ist ein ganz einfacher Laborparameter. Wenn Sie die beiden kombinieren, das hat überhaupt nichts zu tun mit Rauchen, mit Übergewicht und solchen Sachen, dann können Sie mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob jemand einen hohen Blutdruck bekommt. Da haben wir gedacht, das könnte vielleicht auf Pommern beschränkt sein, haben das gleiche in einer dänischen Population wiederholt, da hat das genauso funktioniert. Und dann haben wir das wiederholt in dieser Framingham-Studie aus den USA, die ich gerade beschrieben habe. Und da kommt wieder das Gleiche raus. Das heißt, aus diesen Datensätzen kriegen Sie neue Zusammenhänge, die wir bisher einfach nicht wussten und die wir auch nicht wissen konnten, weil wir diese Form von Information nicht hatten. Ich zeige Ihnen noch ein zweites Beispiel. Unser Kardiologe hat bei Herzmuskelschwäche eine besondere Form von Therapie entwickelt. Das ist eine Immunadsorptionstherapie. Da läuft das Blut durch so eine Säule, da werden Antikörper rausgezogen. Und das Interessante, ich will auf die Details nicht eingehen, das Interessante ist, dass wir schon immer wussten, dass etwa ein Drittel der Patienten nicht darauf reagieren. 2 Drittel zeigen einen sehr, sehr guten Effekt, den Sie in Studien sehr gut nachweisen können. 1 Drittel reagiert nicht darauf. Es wäre extrem hilfreich, vorher zu wissen, wer auf eine solche Sache reagiert. Und da können Sie moderne analytische Verfahren verwenden, können hier die unterschiedlich farbigen Kugeln von Leuten, die antworten und die, bei denen das nicht hilft, voneinander trennen. Und wenn man das mathematisch noch ein bisschen weiter treibt, kann man das ganz komplett trennen. Das heißt, wir können heute vorhersagen, ob jemand auf eine solche Therapie anspricht oder nicht. So, und jetzt kommt das ganz große Aber, auch in Gegenwart von Krankenkassenvertretern. Heute kriegt unser Krankenhaus dafür Geld, dass wir diese Therapie durchführen. Ob die hilft oder nicht, interessiert derzeit eigentlich keinen. Wenn wir einen Test anbieten derzeit, mit dem wir vorhersagen können, dass 1 Drittel der Patienten nicht darauf reagiert und die Therapie nicht durchführen, dann verlieren wir aktuell Geld. Das heißt, wir haben in dem aktuellen System überhaupt keinen Anreiz, solche Kombinationen zu machen. Ich habe das jetzt ein bisschen holzschnittartig dargestellt. Ich wollte aber daran deutlich machen, dass wenn man Personalisierung einführen will, dass sie dann auch andere Strategien brauchen in der ganzen Vergütung dieses Krankensystems. Das heißt, man muss dieses ganze System wesentlich weiterdenken. Es hat relativ wenig Sinn, wenn zu Anfang irgendwelche Leute irgendwas messen, dann hinterher ihr Krankenhaus in den finanziellen Ruin führen. Das wird keiner wollen. So, dann komme ich jetzt noch dazu, da sind wir wirklich froh, dass uns das BMBF diesen nicht experimentellen Teil anstandslos bezahlt hat, dass man sich mit der Ethik auseinandersetzen muss, dieser ganzen Fragestellung. Am Ende wird das dazu führen, dass Sie zu jemandem sagen werden, wir haben bestimmte Tests durchgeführt und wir wissen, dass obwohl Sie eine schwerwiegende Erkrankung haben, die Therapie bei Ihnen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht ansprechen wird und wir deswegen die nicht zugunsten der Solidargemeinschaft finanzieren wollen. So, wenn Sie der betroffene Patient oder die Patientin sind, werden Sie natürlich sagen, hör mal, ich habe eine schwerwiegende Erkrankung. Ihr könnt das zu 90% oder 95% vorhersagen. Das lässt mir aber immer noch 5% Wahrscheinlichkeit, dass das doch bei mir hilft. Und mit welchem Recht macht ihr das eigentlich? Da entstehen sehr, sehr viele ethische Fragen. Wir haben in Deutschland zwei Formen von Ethik. Das ist so eine Verhinderungsethik, dass man von vornherein sagt, das geht aus ethischen Gründen gar nicht. Das zweite ist so eine nachlaufende Ethik. Da sagt man hinterher, wir wussten vorher schon, dass das unethisch war und ich hätte das nicht machen dürfen. Und was wir in den seltensten Fällen haben, ist so eine aktiv begleitende Ethik, wo sie von vornherein sagen, hier wird ein Problem entstehen, wir beziehen die Leute ein, die das hauptberuflich machen. Und das sind nicht Naturwissenschaftler und das sind nicht überwiegend klinisch tätige Ärzte, sondern das ist ein völlig eigener Berufsstand, diese Leute, die sowas betreiben. Und die haben die Möglichkeit, den Projektverlauf zu beeinflussen. Und das machen wir, da können sie total interessante Sachen machen. Wir haben zum Beispiel hier verglichen die unterschiedlichen Ansätze in den USA und bei uns. In den USA, wenn Sie in ein Krankenhaus kommen, gibt es eine sogenannte Opt-out-Regelung. Das heißt, wenn Sie nicht möchten, dass irgendwelche Proben von Ihnen genommen werden, müssen Sie das ankreuzen, sonst passiert das automatisch. Ich habe in Tennessee gearbeitet, da sind 15% der Leute, die nicht lesen und schreiben können. Können Sie natürlich fragen, wie so eine Opt-out-Regelung funktionieren kann, wenn ein signifikanter Teil der Leute gar nicht verstehen kann, dass sie da aussteigen könnten aus dem System. Also man kann sich auch mit diesen Fragen in einer interessanten Art und Weise auseinandersetzen. Unsere Kulturen sind völlig unterschiedlich und bringen uns von daher eine Vielzahl von Problemen, deren Interessegrad ich völlig unterschätzt habe. Und lassen Sie mich so aus unistrategischer Sicht noch was sagen. Ich komme von einer ganz kleinen Universität. Uns ist immer vorgeworfen worden, dass wir keine so richtig kritische Masse haben. Und jetzt arbeiten auf einmal ganz unterschiedliche Leute wieder zusammen. Das heißt, da sind Theologen beteiligt, Juristen beteiligt, Leute aus der Medizin beteiligt. Und ein bisschen ist das so eine Wiederauferstehung der alten Universitätsidee, sich mit solchen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Wo geht das hin? Wenn wir diese 5 Jahre erfolgreich überstehen, dann werden wir in der Lage sein zu sehen, wie eine normale Behandlung im Vergleich zu einer individualisierten Therapie funktioniert. Das heißt, am Ende dieser 5 Jahre werden wir die Frage beantworten können, ob das tatsächlich besser und billiger wird, wo ich in beiden Punkten durchaus skeptisch bin. Es wird einzelne Punkte geben, wo es besser wird, ob es billiger wird, weiß ich nicht. Aber wir werden in Greifswald das Werkzeug schaffen, das zu machen. Und wir wollen dann noch einen Schritt weitergehen. In der Gegend um uns herum gibt es eine absolut desaströse Versorgungslage. Die älteren Hausärzte gehen in den Ruhestand, die sind nicht ersetzbar. Das heißt, die Krankenversorgung auf dem Land bricht praktisch zusammen. Wir versuchen ein bisschen dagegen zu arbeiten. Wir haben schon ein Krankenhaus hier in der Fläche, das Krankenhaus Wolgast, käuflich erwerben können, sodass über 90% der internistischen und chirurgischen Patienten, die stationär aufgenommen werden, in eins unserer beiden Häuser kommen, sodass wir die auch wirklich langfristig verfolgen können. Und wir versuchen, diese Idee der Personalisierung durch bestimmte Strukturen auch in die Fläche zu treiben. Und das ist das, was wir an dem Standort in den nächsten 5 Jahren vorhaben. Dazu kommt, und da möchte ich kurz darauf eingehen, ich hatte Ihnen den anderen Weg gezeigt, der Prävention, der natürlich auch möglich ist. Das heißt, ich kann versuchen, Krankheiten zu verhindern. Das versuchen wir neben der Individualisierung auch. Zwei Kollegen von mir haben im Rahmen des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Erkrankungen das sogenannte Cardio-Prevent-Projekt bekommen. Das heißt, wir sind der Standort in diesem Zentrum, der sich mit der Prävention auseinandersetzt, wie Sie diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen überhaupt verhindern können. Und Sie können sich vorstellen, dass auch das bei uns allen völlig unterschiedlich ist. Ja, wir haben wahrscheinlich alle neulich bei Herrn Jauch, Helmut Schmidt, Rauchen und Schnupftabak neben sehen mit über 90. Das heißt, bei dem gilt offensichtlich ein anderer Präventionsmaßstab als bei den meisten von uns, die mich wahrscheinlich schon tot werden, wenn sie diesen Lebensstil geführt hätten. Und rauszukriegen, warum das so ist, ist eine interessante Aufgabe. Ich würde gerne den Vortrag zusammenfassen. Ich glaube, dass die geänderte Demografie uns überhaupt keine Wahl lassen wird. Das ist so eine dramatische Veränderung in der Bevölkerung und in allen unseren Sozialsystemen, dass sie uns dazu zwingen wird, neue Wege zu gehen. Ich will nicht behaupten, dass das das Einzige ist, überhaupt nicht. Wir wissen ja auch noch gar nicht, ob das wirklich funktioniert. Aber ein möglicher Ansatz ist der bessere Umgang mit den Ressourcen, die wir haben, im Rahmen einer Personalisierung oder Stratifizierung. Das geht deswegen heute, weil die technischen Voraussetzungen vorhanden sind, wie ich Ihnen erklärt habe. Wir wissen noch über die Kostenfrage relativ wenig und ich hoffe, dass deutlich geworden ist, dass die ethischen Probleme total wichtig sind. Es ist wie immer die Situation, dass einer vorne steht und viel erzählt. Da sind unendlich viele Leute beteiligt, solche Sachen zu machen. Leute aus dieser Originalstudie, Leute, die dieses Projekt tragen. Wir haben Leute von Siemens, mit denen wir sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und ganz am Schluss können Sie immer noch fragen, warum die kleinste deutsche Universitätsmedizin, die wir nämlich sind, sich eines der größten Themen angenommen hat. Es hat eine relativ gute Entwicklung gegeben. Noch 1999 war das hier eine Intensivstation. Wir hatten praktisch niemanden, der da studieren wollte. Jetzt vor 6 Wochen hatten wir auf 118 Studienplätze 3.303 Bewerber, die mit erster Präferenz nach Greifswald wollten. Nur die Charité hat mehr Bewerber mit erster Präferenz in Deutschland. Wir haben ein neues Universitätsklinikum und wir hoffen, dass wir in den nächsten 10 Jahren so ein Zentrum für personalisierte Medizin werden können, was international akzeptiert ist. Das muss ich noch mal ganz kurz zeigen, weil Sie daran sehen können, wo das viele Geld aus dem Westen geblieben ist. Das ist nämlich aus einem startenden Rettungshubschrauber aufgenommen, das nagelneue Universitätsklinikum in Greifswald so organisiert, dass hier die Stationen sind. Hier sind die interdisziplinär genutzten Funktionsräume. Hier ist mittlerweile schon ein ganz neues Forschungsgebäude entstanden. Und das Ganze ist so konzipiert, wenn die Kamera jetzt nach rechts schwenkt, dass Sie da in Fußmarschentfernung die Institute sehen. Hier ist meine ganz neue Pharmakologie. Und wir haben insgesamt da so eine Art Campus gemacht, der ein bisschen so ist wie in den USA, also sodass Sie eigentlich ein Fahrrad nur noch brauchen, um in der Stadt Bier trinken zu gehen, aber studieren können Sie da wirklich zu Fuß. Und dadurch ist das Ganze eigentlich ganz attraktiv geworden. Wir haben ganz gute bauliche Voraussetzungen. So, letzter Punkt. Wenn ich irgendwo im Westen Vorträge halte, muss ich leider immer noch feststellen, dass es einzelne Leute gibt, die gar nicht wissen, wo Greifswald ist. Deswegen habe ich immer diese Karte. Also wenn Sie von Berlin an die Ostsee gehen, finden Sie diese kleine Stadt da. Das ist ein Bild von Caspar David Friedrich. Wenn Sie heute auf der Umgehungsstraße dahin fahren, sieht das immer noch genauso aus wie vor vielen hundert Jahren. Wird dieses Jahr 555 Jahre alt oder ist 555 Jahre alt geworden, diese Universität. Das ist das renovierte Hauptgebäude, das ist eine 555 Jahre alte Medizin, in der wir, glaube ich, ganz gut Tradition und moderne Methoden miteinander verknüpfen können. Damit möchte ich mich erstens für die Einladung, zweitens für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken. Vielen Dank.